Was muss das für ein Moment gewesen sein? Lange, lange Zeit eingesperrt in diesem Kasten da. Und drumherum nur Wasser. Untergangsstimmung im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man sich das vorstellt, ist es wie zum Verrücktwerden. Und kein Land in Sicht. Und dann irgendwann doch, kaum noch erwartet, kaum noch für möglich gehalten, der Moment, wo sich das Tor öffnet. Und du den ersten Schritt machst, wieder auf festem Grund. Alles ist neu und will entdeckt werden. Was für ein Moment der Freiheit und des Glücks. Und die Frage ist, was mache ich denn als erstes, wenn ich da aussteige? Um welche Geschichte geht es denn, Kinder? Habt ihr das schon mitbekommen? Da ist einer in einem großen Kasten und drumherum ist nur Wasser. Was könnte das sein? Noah und die Arche. Und ich frage mal, was macht denn der Noah als erstes, als er wieder aus dem Schiff rauskommt? Da kann man sich ja vieles vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, der war ja ewig lang dort in dem Schiff. Da kannst du ja nicht viel machen. Das war ja kein Kreuzfahrtschiff, wo viel Programm ist. Da war ja nicht viel los. Und dann geht er raus. Und was macht er als allererstes? Hört, wie geschrieben steht, im ersten Buch Mose, im 8. Kapitel. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen, mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Was macht der Noah als allererstes? Der Noah sucht sich ein paar große Steine und schichtet sie auf. Er baut einen Altar. Der sah wahrscheinlich nicht ganz so aus wie unserer hier, ja? Aber eigentlich genauso wie unser Altar, sowas hat der Noah gebaut. Na und warum? Der Noah wollte einen Gottesdienst feiern. Das Erste, was der Noah macht, er feiert einen Gottesdienst. Heute ist Kirchweih, auch wir feiern Gottesdienst. Dazu ist die Kirche da, unter anderem. Und von Noah können wir viel was lernen und hören zum Gottesdienst. Als erstes, der Gottesdienst ist eine Reaktion auf die Rettung. Noah hat nach der Katastrophe der Sintflut nicht vergessen. Er hat nach der Rettung nicht den Retter vergessen. Noah dankt Gott. Wie hat der Noah das gemacht? Er hat den Altar gebaut und dann hat er ein Brandopfer gemacht. Das ist uns heute sehr fremd. Das würden wir nicht mehr machen. Müssen wir auch nicht. Aber der Noah hat damals ein Dankopfer gemacht. Er hat Gott Danke gesagt für das wiedergeschenkte Leben auf der Erde. Für ihn und die Familie. Er hat ihm aber auch gedankt für das wiedergeschenkte Leben auf der Erde grundsätzlich. Gott hat ja das Leben grundsätzlich wieder neu geschenkt, der Menschheit, den Tieren, der Natur, der ganzen Schöpfung. Dafür hat Noah gedankt. Und das können wir von dem Noah lernen, wir Kleinen und wir Großen. Denn beim Bitten sind wir oft schnell, aber beim Danken auch schnell vergesslich. Darum bringt in den Gottesdienst auch immer euren Dank mit für die Woche. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Gottesdienst steht bei Noah vor aller Arbeit und vor aller Sorge. Wir müssen uns das mal wirklich vorstellen. Der Noah geht jetzt raus und der hat eine Menge zu tun. Er muss ja ganz neu anfangen, alles urbar machen und sich da herrichten und alles entdecken. Der hat eine To-Do-Liste, die übersteigt uns so bei Weitem. Aber wir können uns das gut vorstellen, wir haben auch immer eine Menge zu tun und vor. Und obwohl der Noah eine Menge vorhat und zu tun hat, als erstes baut er einen Altar und feiert einen Gottesdienst. Das beeindruckt mich. Und es darf uns auch Vorbild sein, vor aller Arbeit, vor aller Sorge, Gott nicht vergessen, den Gottesdienst nicht vergessen. Wir alle haben uns heute Sonntag für den Gottesdienst entschieden. Wunderbar. Der Sonntag bleibt der erste Tag der Woche. Aber wie ist es im Alltag, Montag, Dienstag, da fällt uns das allen auch ein bisschen schwieriger noch. Was mache ich denn am Anfang des Tages, wenn der Tag kommt mit all seinen Aufgaben? Wie starte ich in den Tag? Wir haben im Treppenflur bei uns den Spruch Luthers aufgehängt, so in der Art, ich bete jeden Morgen früh eine Stunde und wenn ich viel zu tun habe, 2 Stunden. Das ist mir immer wieder Mahnung und Erinnerung, weil wie schnell, wenn der Tag beginnt, kommen sofort alle Aufgaben und brechen auf uns rein. Der Noah, dem ging es nicht anders, aber er hat sich die Zeit genommen, den Altar zu bauen und den Gottesdienst zu feiern. Das Dritte, der Noah gibt im Gottesdienst das Wertvollste und Kostbarste, was er hat, jedenfalls fast, er opfert. Er nimmt von allen reinen Tieren. Wird uns jetzt denken, hat er von jedem 2 mitgenommen, wenn er da immer, da ist es nicht so günstig. Aber wer genau liest bei der Geschichte, der weiß, er hat von den reinen Tieren, das sind so ein paar, hat er 7 Tiere jeweils mitgenommen. 7 reine Tiere jeweils und die opfert er. Das heißt, er gibt sie Gott zurück. Die Tiere werden verbrannt, vollständig. Das heißt, werden nicht nur gegrillt und dann gegessen. Ist uns ein sehr fremder Brauch. Es ist mit Jesus Christus auch jeder Opferkult abgelöst, erfüllt und unnötig geworden. Und trotzdem können wir davon etwas lernen, dass auch wir Gott etwas schenken von dem, was er uns anvertraut hat. Wenn wir Kollekte sammeln, gibt es noch das alte Wort Dankopfer. Es ist genau das, ich gebe einen Teil von dem, was Gott mir geschenkt hat, anvertraut hat, zurück aus Dankbarkeit. Wir schenken Gott also, ja was? Was opfern wir Gott? Geld? Ja? Auch die Zeit? Sonntagvormittag, jeder hätte auch was anderes zu tun, aber ich schenke Gott auch diese Zeit, ihn anzubeten und ihn Gott sein zu lassen. Ich lobe ihn, ich schenke ihm auch mein Herz, mein Tun, meine Kraft und. Was opfere ich Gott? Und das Vierte, da heißt es, Gott roch den lieblichen Geruch. Habt ihr das schon mal gehört, Kinder? Gott riecht. Er schnuppert mal, wie das so riecht bei dem Noah. Ist auch ein bisschen komisch, ja? Dass Gott riecht, dass er so wie ein Mensch dargestellt wird. Wirklich heißt es, er riecht den Duft der Beruhigung. Das ist eine Metapher, ein Bild im Hebräischen. Den Duft riechen, das heißt, Gott nimmt das Opfer an. Gnädig versteht er es und akzeptiert es. Der Name Noah heißt übrigens, das habe ich auch nicht gewusst, heißt Ruhe. Der Duft der Beruhigung ist dann quasi also der Noah-Duft. Und Gott kann den Noah gut riechen. Das sagen wir bis heute, wenn ich jemanden gut riechen kann, ja? Und Gott kann den Noah gut riechen, das heißt, er ist eng mit ihm verbunden. Er sieht auch die inneren Beweggründe. Es gibt auch im Alten Testament viele, die opfern und Gott sagt, ich mag euer Opfer nicht, denn ihr macht es nur äußerlich, das ist nicht wirklich mit Liebe eure Haltung. Nein? Noah hat eine Herzensmotivation. Im Gottesdienst heißt es für uns, ich komme mit einem Herzen, mit einer inneren Einstellung hierher, Gott tatsächlich zu danken und ihn anzubeten. Und das andere, der Name Noah heißt Ruhe, wir dürfen im Gottesdienst hier in der Kirche Ruhe finden. Das ist doch für viele mal eine ruhige Stunde, wo die meisten mal nicht so viel machen müssen. Gut, die Kantoren oder ich, ja, wir sind aktiv. Aber sonst, die meisten können doch mal empfangen, hören, einfach nur da sein, nichts leisten müssten. Dazu ist der Gottesdienst auch da. Natürlich auch schön, wenn viele mal mitmachen, wie gestern Abend. Aber es ist auch schön, einfach mal zu sitzen, zu hören und ruhig zu werden. Noah zu werden. Das ist auch Sinn des Gottesdienstes, zur Ruhe zu kommen. Ruhe, wie in der Natur, Ich will eine Geschichte dazu erzählen. Da macht eine Familie einen Sonntagsspaziergang. Kann man ja schön machen. Die Sonne meint es gut und lacht. Die Kinder sind übermütig, die Eltern froh gestimmt. Aber plötzlich ziehen dunkle Wolken auf. Heftiger Regen setzt ein. Und das Licht der Sonne bricht sich in dicken Regentropfen. Und es entsteht ein wunderschöner Regenbogen, der den ganzen Himmel überspannt. Und das kleine Mädchen der Familie ruft laut in das Staunen hinein: Papa, Papa, für was macht denn der Regenbogen eigentlich Werbung? Wir sind heute gewöhnt, wenn irgendwas hell blinkt und glitzert, dass es irgendeine Werbung ist, ja? In den Städten ist es ja hell immer. Was ist das eigentlich für eine Werbung, für eine Reklame, die der Regenbogen da macht? Das ist eine schöne Frage eigentlich. Jeder von uns hat persönliche Erfahrungen mit dem Regenbogen. Und ob jung oder alt, immer wieder ist es also beeindruckend. Manchmal sieht man auch noch so einen zweiten Blass dahinter. Ein Regenbogen ist fantastisch. Jetzt im zweiten Teil der Predigt will ich einiges zu dem Regenbogen erzählen. Der Regenbogen ist ein Zeichen von Gottes Bund. Ein Bund, was ist das? Das ist ein schwieriges Wort, obwohl es eigentlich gar nicht so lang ist, ein Bund. Wir kennen das vielleicht von der Petersilie. Ein Bund Petersilie, ja? Die ist so zusammengebunden. Oder ein Bund Möhren, ja? Ist zusammengebunden. Zusammen hält das. Oder die Hose hat einen Hosenbund. Hoffentlich, ja? Die hält dann das zusammen alles so, ja? Das ist auch sehr günstig. Also ein Bund ist etwas, was zusammenhält, was so sich verbindet. Und so gibt es ja auch einen Bund im Großen, so auch wie ein Vertrag mit Handschlag oder nicht. Ein Versprechen, eine Absprache, auf die ich mich verlassen kann. Das lebt von beidseitigen Verpflichtungen. Eine Verbindung, eine verbindliche Verbindung, auch eine Treue. Und ich frage uns heute mal zu Kirchweih, welchen Bund habe ich in meinem Leben eigentlich so vor Augen? Welche Bünde habe ich geschlossen in meinem Leben? Womit bin ich verbunden? Mit wem bin ich verbunden? Wer ist mein Verbündeter? Hier bei uns in unserer schönen Kirche sind ja manche, die haben hier einen Bund geschlossen. Zum Beispiel den Ehebund. Oder auch die Konfirmation ist ja auch ein Bund, den ich mit Gott schließe. Manche haben Jubelkonfirmation gefeiert hier, manche wurden eingesegnet, manche wurden als Mitarbeiter neben Haupt- oder ehrenamtlich im KV oder JG-Leitung eingesegnet. Das ist ja auch ein Bund. Zu Kirchweih erinnern wir uns an die ganzen Bünde, die wir hier geschlossen haben. Gott verbindet sich immer und immer wieder mit uns Menschen. Er liebt Bundesschlüsse. Der Unterschied ist bei Gott und seinen Bünden, bei seinem Bund geht immer wieder die Initiative von ihm aus. Es ist immer Gott, der einen Bund schließt. Das ist bei Israel so, da heißt es, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Gott schließt einen Bund mit David und Gott schließt den Bund hier mit Noah. Und da heißt es weiter in der Bibel, in 1. Mose 8, Gott sprach, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll mein Bogen zu sehen sein in den Wolken. Dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier, dass keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund. Und Gott sprach zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Das ist der Noah-Bund. Gott selbst verpflichtet sich hier, nie wieder mehr alle Lebewesen auszurotten, zu vernichten. Das war vorher nämlich abhängig vom Verhalten der Menschen. Aber ab jetzt nicht mehr. Unabhängig. Gott regiert nicht mehr mit Bestrafung, sondern mit Geduld. Der Mensch ändert sich nicht. Er bleibt immer schwach oder Sünder, wie man es auch nennen mag. Aber Gott ändert hier sein Tun und Handeln. Er verspricht eine Grundordnung, den Rhythmus der Jahreszeiten, des Tages, Saat und Ernte, Sommer und Winter. Seine feierliche Zusage, ein unbedingtes Ja. Dafür macht der Regenbogen Werbung, Reklame immer wieder. Es ist der Bund der Treue Gottes. Die 7 Farben des Regenbogens, so sagen manche, stehen für die Vollkommenheit. Die Zahl 7 ist ja die Vollkommenheit in der Bibel. Sie stehen für die Vollkommenheit der Treue Gottes. Und wir Menschen können den Regenbogen nur halb sehen, aber eigentlich physikalisch ist er kein Halbkreis, sondern ganz rund. Ganz rund wie der Ehering. Die Treue Gottes ist eine runde Sache, eine ewige Sache. Wenn hier von einem Bogen die Rede ist, dann ist das nicht irgendwie ein Halbkreis, sondern tatsächlich erst einmal der Pfeil und Bogen gemeint. Im Alten Testament heißt es immer wieder, dass Gott auch straft mit seinem Pfeil und Bogen. Aber hier ist der Bogen nicht schussbereit in der Hand eines Kriegers, sondern der Vernichtungsbogen ist beiseite gestellt, er ist in die Wolken gesetzt, ein Zeichen des Friedens. Und dieser Bund lebt immer auch von der Treue von beiden Seiten. Gott bleibt treu, aber die Menschen, immer wieder sind sie untreu geworden, im Alten Testament bis heute. Der Prophet Jeremia verheißt uns dann einen neuen Bund. Ein neuer Bund, wo Gott selber die Voraussetzungen schafft, dass die Menschen die Zusagen erfüllen. Ein ewiger Bund, der erneuert wird und der in Jesus Christus geschlossen wird. Ein neuer Bund, einmal und für immer, nie mehr zerstörbar. Das Abendmahl ist das Zeichen des neuen Bundes. Manche haben es vielleicht im Ohr, da heißt es immer wieder, wenn wir Abendmahl feiern, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das Abendmahl ist der neue Bund. Und wir gehören zu diesem ewigen Bund durch die Taufe. Die Taufe ist ja auch so ein Bundesschluss. Da heißt es zum Beispiel bei Petrus in seinem ersten Brief, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Menschen, gerettet wurden durch das Wasser hindurch, das ist ein Vorbild für die Taufe, die jetzt auch euch rettet. Das schließt sich wieder der Kreis mit Noah. Und auch der Regenbogen, der sonst in der Bibel selten auftaucht, er schließt auch am Schluss, am Ende seinen Bogen. Ganz am Ende in der Bibel, in der Offenbarung, kommt der Regenbogen wieder vor. Offenbarung 4, beim Thron Gottes. Ein wunderbarer Regenbogen wird für alle zu sehen sein. Ein Zeichen von Gottes ewiger Treue. Und zum Schluss noch eine Geschichte, die deutlich macht, dass wir diesen Bund leben dürfen. Im Gottesdienst, hier, aber auch im Gottesdienst im Alltag. Wie Noah. Die Geschichte handelt von Odysseus, der auf seiner Fahrt an den Inseln der Sirenen vorbeikam. Die Sirenen, das kennen wir heute, ja? Und daher kommt auch das Wort. Die Sirenen mit ihren verführerischen Stimmen faszinierten die Seeleute damals so sehr, dass sie alle ihren Kurs aufgaben, um jenen herrlichen Stimmen zu folgen. Aber der neue Kurs war tödlich, die Schiffe zerschellten an der Klippe. Odysseus aber ließ sich nun von seinen Gefährten an den Mastbaum binden, damit er eben nicht von den verführerischen Stimmen weggelockt werden konnte. Und nur so entkam er der unwiderstehlichen Versuchung und überlebte. Odysseus hat sich anbinden lassen, um gerettet zu werden. Auch wir sind in unserem Leben immer wieder anderen Stimmen ausgeliefert, Verführungen bedroht. Wenn wir uns ganz an die Liebe Gottes binden lassen, an diesen Bund Gottes, dann werden wir frei. Auch wenn das erstmal seltsam klingt, ich muss mich binden lassen, damit ich frei werde. Aber wenn wir uns an die Liebe Jesu anbinden lassen, sind wir frei von allen anderen Dingen, die an uns ziehen. An Jesus festgebunden, das ist die Freiheit des Lebens. Das ist der wunderbare Bund Gottes, der im Gottesdienst, aber auch im Alltag deutlich wird. Amen.